Ich begrüße Sie wieder zu dieser Lehrveranstaltung. Ich hatte heute Vormittag den Eindruck, dass niemand sich noch zur schriftlichen Prüfung angemeldet hat für nächste Woche. Also das System hat mir das so gemeldet. Aber jetzt gerade haben mir zwei Kollegen gesagt, dass sie es schon getan haben. Wie viele der Anwesenden haben sich zur schriftlichen Prüfung angemeldet? Und erfolgreich, nach Ihrem Eindruck? Also gut, dann ist das ein Fehler, der irgendwie technisch bedingt ist, und ich werde es schon dann kriegen, diese Liste. Für die anderen möchte ich sagen, erstens einmal bitte melden Sie sich an. Es ist mir zwar möglich, im Nachhinein Sie anzumelden, aber es ist für mich der gleiche Aufwand wie für Sie im Wesentlichen und noch etwas mehr Aufwand unter Umständen, wenn Sie nämlich zwei Studienrichtungen studieren, dann weiß ich nicht genau, für welche Sie das angerechnet haben wollen oder dergleichen. Also bitte melden Sie sich da an. Das Gleiche gilt für diejenigen, die eine schriftliche Arbeit als Abschlussarbeit eingereicht haben bereits, 7 sind schon eingelangt, oder bis zu diesem Termin wahrscheinlich fertig sein werden, würde ich Sie bitten, sich auch anzumelden, weil dann kann ich Ihnen einfach das Zeugnis über das System ausstellen lassen zu diesem Termin. Schriftliche Arbeit, also diese nicht die schriftliche Prüfung, sondern eigene schriftliche Arbeiten, die Sie später abgeben, sollten Sie jetzt nicht anmelden, sondern dann mir schicken, und das ist dann sozusagen, das mache ich dann, Ihre Anmeldung. Ja? Beziehungsweise Sie melden es zum zweiten schriftlichen Termin. Man muss ja immer solche Termine eintragen in das System jetzt, und deswegen ist das etwas umständlich. Ist das soweit klar? Gut. Zur schriftlichen Prüfung nächste Woche und auch zur Frage, wie sollen die Kommentare sein, weil das bin ich jetzt zweimal gefragt worden vorhin, möchte ich heute etwas früher aufhören und das dann noch besprechen mit denjenigen, die das interessiert, also die dann da noch eine Frage haben. Ist Ihnen das recht so? Gut. Da brauchen wir ja nicht jetzt alle dabei sein. Dann noch etwas, ich habe vorhin, da stand auf der Tafel groß, schöne Ferien, das habe ich weggelöscht, da waren die meisten von Ihnen noch nicht da. Das heißt nicht, dass ich Ihnen auch schöne Ferien wünschen möchte oder das vergönne, aber mir schien es etwas zu früh, und außerdem brauche ich die Tafel. Warum ich das jetzt sage, weil ich es am Schluss wahrscheinlich vergesse. Also, schöne Ferien. Gut, dann komme ich zum Thema. Das Thema für heute habe ich ja im Semesterprogramm angekündigt, dass ich da die Fortwirkung der Philosophie-Traditionen des Altertums besprechen möchte. Und das möchte ich auch tatsächlich tun, aber nicht so abrupt bei den Griechen abschließen, quasi mit der vergangenen Stunde. Das heißt, ich werde jetzt doch noch etwas zumindest zu Sokrates und Platon sagen und dann sozusagen einen Abschluss mit den Griechen machen und mich diesem anderen Thema dann noch etwas widmen. Wir haben vergangene Woche über die Spätphase der Vorsokratik gesprochen, und dieses Wort, diese Periodenbezeichnung Vorsokratik bedeutet ja eben einen Verlegenheitsausdruck sozusagen. Man fasst eine ganze Denktradition von vielen Generationen zusammen unter dem Namen eines Autors oder eines Denkers, der später kommt. Der Grund dafür ist einfach der, dass mit Sokrates eben alle diese Diskurse, die bisher stattgefunden haben, noch einmal aktualisiert, verdeutlicht und zusammengefasst, sozusagen systematisiert werden. Sokrates bildet eine Art von Wasserscheide in der griechischen Philosophiegeschichte. Letzte Stunde war die Rede von den Eleaten, die in der Weiterführung der des pythagoreischen Ansatzes vor allem die Metaphysik und die Logik entscheidend gefördert haben, von den jüngeren Naturphilosophen mit ihrer Elemententheorie bei Empedokles oder der Atomtheorie bei Leukipp und Demokrit und schließlich von den Sophisten, zu denen Sokrates selbst ja auch von den Zeitgenossen gezählt wurde. Sokrates wurde ja häufig als Sophist auch bezeichnet. Soweit sind wir letzte Woche gekommen und ich habe Sie dann am Schluss der letzten Stunde wahrscheinlich etwas verwirrt mit diesem dauernden Sokrates sagt, also Platon meint oder Platon sagt, also Sokrates meint. Wer ist Sokrates und wer ist Platon? Und da wir von Sokrates nichts Geschriebenes haben, er hat sich auch dagegen ausgesprochen, so scheint es, mindestens Platon sagt das so, jetzt fange ich wieder so an. Sokrates hat sich anscheinend auch dagegen ausgesprochen, schriftlich zu philosophieren, schriftlich die Dinge zu fixieren, die Gedankengänge zu fixieren, an der Stelle, wo Platon Sokrates darauf zu sprechen kommt, sagt er, wenn wir die Gedanken verschriftlichen, dann sind sie für immer da in dieser geronnenen schriftlichen Form und sie verlieren ihren Vater, also ihren Urheber sozusagen. Das ist etwas, sie gehen dann unter die Leute, das Schriftliche wird so oder so aufgefasst, immer wieder verschieden aufgefasst, jeder liest, was er liest, in seiner eigenen Form und seinem eigenen Verständnis und hat nicht mehr die Gelegenheit des Nachfragens, wie ist denn das gemeint oder wie hast du auch daran gedacht, diese typische Form der sokratischen Rede, immer Rede und Gegenrede. Das geht verloren im Schriftlichen und das ist eigentlich ein Hindernis für ein wirkliches Denken. Also kurz, wir haben nichts Schriftliches von Sokrates. Wir kennen Sokrates im Wesentlichen aus zwei Quellen, nämlich von seinem Schüler Platon, der ein Dichter war als junger Mensch, Dichter und übrigens auch Olympiateilnehmer, angeblich auch Olympiasieger in seiner Zeit. Und Platon hat uns ein sehr lebendiges Bild dieses Sokrates in seinen Dialogen eben geschildert. Das ist die eine Quelle. Die andere Quelle ist von einem Politiker und General seiner Zeit, auch ein Schüler des Sokrates, Xenophon. Also Xenophon schildert einen ganz anderen Sokrates als Platon, einen wesentlich einfacheren Menschen, eher einen Menschen, dem es um wirtschaftliche, ethische Zusammenhänge geht und weniger den Logiker oder den Sprachtheoretiker, auch den Skeptiker Sokrates, den eben Platon uns schildert. Ich habe mir, um das da die Zeit nicht zu sehr auszuweiten und doch irgendwie beim Thema zu bleiben, etwas aufgeschrieben und lese Ihnen das jetzt vor. Es ist ja eine Vorlesung hier. Sokrates und Platon. Das können Sie als einen Versuch nehmen, in einer unverantwortbaren Kürze zu Sokrates und Platon etwas zu sagen. Also ich lese. Einige Jahre nach einer verheerenden Folge von Kriegszügen, ich unterbreche mich, das spielt eine Rolle. In den Diskursen der Zeit um 400 spielt dieser 20-jährige Krieg, der gerade vorbei ist und der mit dem Sieg Spartas geendet hat und gegen das demokratisch verfasste Athen geendet hat, eine große Rolle. Also einige Jahre nach jener verheerenden Folge von Kriegszügen, die die gesamte griechische Welt einbezog. Es hat ja nicht nur in Griechenland stattgefunden, sondern auch Sizilien, die ganzen griechischen Welt. zwischen der aristokratischen Landmacht Sparta und der demokratischen Seemacht Athen wurde dieser Krieg geführt und schließlich für Sparta entschieden. Einige Jahre danach wurde der damals 70-jährige Sokrates von einem Athener Gerichtshof im Jahr 399 wegen Gemeingefährlichkeit und Gottlosigkeit zum Tod durch Gift verurteilt. Das kennen Sie wahrscheinlich, diese Geschichte mit dem Schierlingsbecher. Sokrates entscheidet sich, so stellt Platon ihn dar wiederum, entscheidet sich in einem nächtelangen Gespräch gegen die Flucht, die ihm möglich wäre. Er hat vorher schon im Prozess, den auch wiederum Platon im Dialog in der Verteidigungsrede des Sokrates schildert, er hat vorher schon im Prozess überhaupt nicht akzeptiert, diese Maßstäbe, die das Gericht an ihn anlegt. Er ist verurteilt worden, mit wenigen Stimmen Mehrheit, durch Gift. Über ihn, über den Sokrates, wissen wir von dem Philosophen Platon und dem Politiker Xenophon. Es sind zwei durchaus verschiedene Charaktere, die uns da begegnen. Lassen wir dahingestellt, wer Sokrates wirklich war, was er wirklich dachte. Wichtig in der griechischen Philosophie ist Sokrates als Lehrer Platons und als Lehrer anderer Sokratiker. Platon ist nicht der einzige Sokratiker. Eine ganze Reihe von Schulen der Zeit des 4. Jahrhunderts, also nach dem Tod des Sokrates, führt sich auf Sokrates zurück, und das sind sehr unterschiedliche Schulen. Ich nenne zum Beispiel die Eristiker, die dann zur Skepsis sich entwickeln, die Akademiker, die aus der Schule Platons kommen und in eine ähnlich skeptische Richtung gehen wie die Eristiker, oder die bekannten Kyniker, wie Diogenes in der Tonne, der einen sicher als Zeitgenosse des Alexander von Makedonien schon einmal untergekommen ist, die dann sozusagen die vollkommene Bedürfnislosigkeit als und gleichzeitig damit eine vollkommene, sagen wir, Heimatlosigkeit als Ideal des Lebens entwickeln. Bei den Kynikern und anderen Sokratikern entsteht dann auch dieses Theorem, dass der Mensch eigentlich von Natur bestimmte Rechte hat, das ist da vorgedacht, und nicht nur Rechte vom Staat her gelten, dass es also einen Kosmopolitismus gibt, der Mensch als Wesen sozusagen auf der Welt zu Hause ist und nicht in Athen oder Sparta. Also das nur als Nebenbemerkung, es gibt eine Reihe von Sokratikern, Schulen, die sich auf Sokrates beziehen. Sokrates als Philosoph, jetzt lese ich weiter, ist uns aber vor allem durch die Dialoge Platons bekannt, zu denen ich jetzt nichts weiter sage zu diesen Dialogen, außer dass bemerkenswert viele als echt sich herausgestellt haben, also nach wie vor als echte Dialoge, die Platon selbst geschrieben hat, gelten im ganzen Wortlaut. Also das ist der erste große Textbestand der griechischen Philosophie, die platonischen Dialoge. Und dass der Großteil dessen, was wir überhaupt von Platon überliefert haben, der weitaus größte Teil, eben solche Dialoge sind. Platon hat also nicht mehr sozusagen nur in Thesen gesprochen, wie frühere Vorsokratiker, sondern in einer bewussten und durchgehenden Dialogform, also immer Auseinandersetzung zwischen mindestens zwei oder auch mehreren Kontrahenten zu einem Thema. Und der einzige Teilnehmer dieser Dialoge, der immer vorkommt, ist eben Sokrates. Sokrates ist die Hauptfigur. Er monologisiert zwar auch oft in den platonischen Dialogen, aber im Prinzip geht es ihm darum, dass ein Dialegestei, ein dialektisches Vorgehen in der Philosophie, so nannte man das, ein dialektisches Vorgehen, also durch Satz und Gegensatz zur Wahrheit zu gelangen oder durch Satz und Gegensatz dazu zu gelangen, dass man einsieht, etwas nicht zu wissen, eine Wahrheit nicht wirklich zu kennen. Also Sokrates ist uns vor allem durch die Dialoge Platons vertraut und darin, in diesen Dialogen, tauchen alle Fragestellungen der bisherigen griechischen Philosophie in einer systematisierenden und umfassenden Weise neu auf, werden aneinander gemessen. Sokrates ist der einzige Gesprächsteilnehmer, der in jedem Dialog auftritt und der oft so sehr das Wort führt, dass eher von einem gelegentlich unterbrochenen Monolog gesprochen werden müsste. Welches Grundanliegen verfolgt dieser Sokrates, dieser platonische Sokrates? Es ist die Suche nach Gewissheit, was wahrscheinlich das einzige ganz durchgehende Thema ist. Die Suche nach der Gewissheit, nach der Unterscheidung von etwas, was wir auch heute noch fremdsprachlich verwenden als Ausdruck, nach der Episteme. Wir sprechen ja auch noch von Epistemologie in der Philosophie bis heute und gemeint ist damit, oder es hat Versuche oder hat immer wieder Ansätze gegeben, da auch andere Termine einzusetzen. In der Phänomenologie hat Husserl den Ausdruck Evidenz dafür eingesetzt, die Evidenz, das ist die Episteme. Aber das hat sich nicht so richtig durchgesetzt, besonders nicht im Französischen oder auch im Deutschen, weil Evidenz sonst im Sprachgebrauch schwächer ist, nehme ich an, dass das der Hauptgrund ist, als Episteme. Die Suche nach Gewissheit. Platon ist der Schüler vieler Traditionen. Das ist offensichtlich auch in den Dialogen, er kennt diese anderen Positionen und manchmal sind sie sehr stark, die dem Sokrates gegenüberstehen. Er zweifelt offensichtlich an vielen Stellen. Er ist der Schüler vieler Traditionen, der naturphilosophischen ebenso wie der pythagoreischen und auch der skeptischen Sophisten. Als Ausgangspunkt, schließlichen Ausgangspunkt, nimmt Platon für die Episteme den Bereich der Mathematik. In der Mathematik gibt es tatsächliche Erkenntnis und in der Mathematikgeschichte spielt ja auch Platon eine bedeutende Rolle dann. In der Mathematik und zwar nicht so sehr in der Arithmetik, sondern in der Geometrie. Das ist auch wieder ein Punkt, der für die griechische Philosophie sehr wichtig geworden ist, diese Dominanz der Mathematik als Königsdisziplin, und zwar vor allem der geometrischen Mathematik. Die Formen sind es, die wesentlich einsichtiger sind, auch schon für die Pythagoreer waren, als die Zahlen. Und nun, wenn in der Mathematik, in der Geometrie unbezweifelbares Wissen möglich ist, und das ist für Platon außer Frage, dann ist die Frage zu stellen, warum nicht auch auf anderen Gebieten? Warum oder wäre es nicht möglich, die mathematische Einsicht, die mathematische Episteme oder etwas von Art einer mathematischen Episteme auch in anderen Bereichen zu erlangen? Könnte man nicht, so wie man weiß, wie sich die Diagonale eines Quadrats zur Seitenlänge des Quadrats verhält, dieses Verhältnis der Wurzel aus 2, kennt man. Könnte man nicht eine ähnliche, oder den pythagoreischen Lehrsatz, könnte man nicht eine gleicherweise zuverlässige Erkenntnis auch für andere Bereiche haben? Nämlich für Bereiche, zum Beispiel, wenn man fragt, was ist Tugend? Oder was ist Schönheit? Oder was ist Wahrheit? Das sind ja Bereiche, die nicht mathematische Formeln nahelegen, aber es wäre doch gut zu wissen, in gleicher Weise wie der pythagoreische Lehrsatz, was wirklich Gerechtigkeit ist, was wirklich Schönheit ist und so weiter. Und darum, oder was der Sinn eines Wortes ist, was die Gesetze der Logik sind, etc., etc., die Themen der platonischen Dialoge. Und Platon, beziehungsweise sein Sprecher Sokrates, vermutet, dass das möglich sein könnte. Allerdings muss man eine Methode finden, die Irrtümer auszuscheiden, und irgendwie muss man wohl auch erklären, wie die verschiedenen Meinungen der Menschen überhaupt zustande gekommen sind, die Doxa. Also die widersprechen sich. Die Doxa, Doxa ist das Singular, mit der Episteme. Die Menschen, die einen halten dies für schön und gerecht, die anderen etwas anderes. Damit beginnen ja viele der Dialoge Platons, nicht alle, aber viele, dass da zwei verschiedene Meinungen darüber, was Tugend, Gerechtigkeit, Schönheit, Wahrheit etc. denn nun wirklich sei, einander gegenüberstehen. Und wie kann man dann da weitergehen? Wie kann man zu einer Episteme gelangen? Kann man das überhaupt? Sokrates und Platon wählen zunächst einen negativen Weg. Also der Weg, den Sokrates da immer einschlägt, ist, dass er versucht herauszufinden, was an einer Meinung über Tugend, Gerechtigkeit, Wahrheit etc., was an einer Meinung nicht begründet werden kann oder sogar zu einem Widerspruch führt. Jemand vertritt die Meinung, Tugend sei dies und das oder Schönheit, und Sokrates reagiert fast automatisch so, dass er das bezweifelt. Dass er sagt, wenn du das wirklich ernst meinst, dann musst du das überall anwenden können. Überall, das muss im Leben überall gezeigt werden. Es darf keine Ausnahmen geben und es darf keine Alternativen geben. Es wird ein Begriff sozusagen zerlegt im ersten Schritt. Und es ist nicht selten, dass die Dialoge dann auch nicht mehr weiterkommen. Also dass Sokrates am Schluss dann sagen muss, jetzt wissen wir, warum dieser Begriff von Tugend nicht und dieser Begriff von Gerechtigkeit nicht wirklich ein allgemeiner Begriff sein kann. Wir wissen auch, warum jener Begriff von Gerechtigkeit nicht funktioniert. Und alle Begriffe von Gerechtigkeit, die jetzt da vorgeschlagen wurden, sage ich jetzt nur als Gerechtigkeit als ein Beispiel, die jetzt da vorgeschlagen wurden, haben ihre Mängel, sind nicht tatsächlich ganz allgemein und nicht wirklich begründbar. Und wo stehen wir jetzt? Und in solchen Fällen nimmt Platon, also ich sage jetzt immer Platon, im Dialog ist es natürlich der Sokrates, nimmt Platon dann seine Zuflucht zu etwas, man nennt diese Dialoge insgesamt dann aporetisch. Sie führen in eine Aporie, sie führen in eine Weglosigkeit, in eine Sackgasse, könnte man sagen. Jetzt haben wir nach der Tugend gefragt, alle Meinungen darüber zusammengestellt und sehen, dass keine hält, dass keine der Argumentation standhält, der wirklich. Und das ist eine Aporie. Und an der Stelle nimmt dann Platon Sokrates zu einer Zuflucht, in gewisser Weise auch nicht immer, aber auffallend häufig, zu einer alten Weisheit. Er erzählt einen Mythos. Entweder ist es ein Kunstmythos, in einigen seltenen Fällen ist es ein Kunstmythos, oder es ist ein Mythos, der ohne dies in der griechischen Literatur, bei Homer oder bei Hesiod oder sonst in der Volkstradition vorhanden war. Einen Mythos, wenn es um Gerechtigkeit geht, den Mythos von den Richtern in der Unterwelt, die dann nach dem Tod schon die richtigen Maßstäbe anlegen werden und dergleichen. Wozu dienen diese Mythen oder wie zuverlässig sind die? Platon ist da nicht ganz eindeutig. Es ist nicht klar, ob er wirklich dann an die höhere Weisheit der Mythen gegenüber den Vernunftargumenten glaubt oder nicht. Aber es ist doch, Sokrates sagt doch immer wieder, diese einfachen Erzählungen, wo die wirklichen Lebensprobleme in Mythen gefasst wurden, die tragen eine tiefe Weisheit in sich. Das kann man nicht negieren. Und das sage ich jetzt nur deswegen, weil auch Aristoteles noch, der ja eigentlich ein mythenkritischer Denker war, Schüler Platons, Aristoteles noch in im ersten Buch der Metaphysik sagt, die Mythologen sind eigentlich auch Philosophen. Also die Mythologen sind, denen geht es auch um etwas Allgemeines, sie begründen es nur nicht. Sie begründen es als mit einer Autorität. Das ist eine selten zitierte Stelle des ersten Buchs der Metaphysik, aber Sie finden es leicht, ich glaube es ist 1,18 in der Zählung, in der normalen. Also die Mythen. Gut, ich war bei der Frage vor der Abschweifung, woher stammt das sichere Wissen der Mathematik? Das ist ja für Platon offensichtlich ein Problem. Wir haben in der Geometrie unbezweifelbare Wahrheiten, die wir anwenden können und für die es keine Ausnahme gibt, eben geometrische Lehrsätze. Und woher wissen wir diese Wahrheiten? Woher wissen wir eigentlich woher haben wir die mathematischen Einsichten? Da ist die Antwort darauf ist, dass aber das ist nur eine jetzt so dahingesagte Antwort. Die Antwort darauf ist, wir wussten sie schon, bevor wir existiert haben als Menschen. Also wir wussten sie in einer Art Präexistenz, denn Platon ist wie andere vorsokratische Philosophen auch der Meinung, im Leben sehen wir das nicht, die Wahrheit der mathematischen, geometrischen Sätze. Im Leben sehen wir, haben wir nur Sinneswahrnehmungen. Und diese Sinneswahrnehmungen führen uns eben nicht zu dieser Gewissheit der Geometrie oder der Mathematik insgesamt. Wir wussten es schon vorher, vor unserem jetzigen Dasein. Und was heißt das? Man fasst das gewöhnlich zusammen mit dem Ausdruck Ideenlehre. Also die Episteme haben wir eigentlich nicht aus dem Sinn, sondern aus einer Schau der Ideen. Das ist wahrscheinlich die bekannteste Hypothese Platons, diese Ideenlehre, und auch die folgenreichste gewesen. Was ist gemeint? Mit Idee bezeichnet Platon nicht, wie unser heutiger Sprachgebrauch das nahelegt, einen bestimmten Inhalt unseres Intellekts. Also ich habe eine Idee gestern gehabt zu diesem und jenem Punkt. Das meint er nicht. Also nicht einen bestimmten Inhalt, den wir meist heute mit dem Wort assoziieren, sondern was er meint, ist eine den Sachverhalten zugrunde liegende Struktur. Eine Struktur, die Eigenschaften hat, die die Dinge selbst nicht haben. Die Dinge selbst, die wir wahrnehmen, und einschließlich unserer selbst, sind endlich, sind veränderlich, sind abhängig von Kausalität. Also das sind kontingente Sachverhalte, die Welt, die wir kennen. Aber das, was er da meint mit Ideen, ist alles das nicht. Es ist unveränderlich. Der Satz a Quadrat plus b Quadrat gleich c Quadrat bringt einen ewigen Sachverhalt. Dieser Satz bringt einen ewigen Sachverhalt zum Ausdruck, bringt etwas zum Ausdruck, was auch gilt, wenn es niemand sagt oder bevor es irgendjemand gesagt hat. Der pythagoreische Lehrsatz wird gerne als Beispiel dafür verwendet. Etwas, was unabhängig, vollkommen unabhängig ist, davon, dass es jemand sieht, hört, denkt oder dergleichen. Vollkommen unabhängig. Zumindest ist das so gedacht bei Platon. Geometrie wird entdeckt und nicht erfunden. Geometrische Sachverhalte werden entdeckt und nicht erfunden. Sie sind ewig, diese Ideen, diese mathematischen Ideen. Sie sind unveränderlich. Eine Struktur der eigentlichen Welt. Diese Strukturen oder Ideen liegen der Erfahrungswelt zugrunde, aber die Erfahrungswelt, das ist die einzige, die wir wahrnehmen, gibt uns nur ein Abbild davon. Und zwar ein verschwommenes Abbild. Ein Abbild, in dem alle diese Ideen oder Strukturen gar nicht vorkommen. Es werden ja die platonischen Mathematiker nicht müde zu wiederholen und zu betonen, dass es in der Realität keine Kreise gibt und keine Kugeln und keine Dreiecke und keine Linien und keine Punkte. Dass wir aber Punkte, Linien, Kugeln, Dreiecke und so weiter denken können und auch wissen, wie sie sich verhalten zueinander, aber wir sehen sie nie, wir können sie nicht zeichnen. Alles, was wir sehen, sind eben nicht diese gedachten geometrischen Sachverhalte. Wir können keinen unausgedehnten Punkt sehen oder zeichnen. Oder jede Linie, die wir zeichnen, ist in Wirklichkeit eine Fläche, weil sie ja eine gewisse Breite hat, sonst würden sie es ja auch gar nicht sehen und so weiter. Also diese Dinge gibt es zwar schon, sie sind zwingend zu denken, aber sie sind nie, die Wirklichkeit, die reale, wahrnehmbare Welt gibt uns nur ein sehr verschwommenes Bild von diesen Grundstrukturen oder Ideen. Und das berühmteste Gleichnis, man könnte sagen ein erfundener Mythos, einer von Platons Kunstmythen, das berühmteste Gleichnis dafür ist das sogenannte Höhlengleichnis, das ich Ihnen eigentlich nicht erzählen will, weil mir scheint, Sie sollten es wirklich einmal lesen, dieses Höhlengleichnis, wie überhaupt diese Gleichnisse Platons, da muss man sich Zeit nehmen. Man kann das vielleicht in einem Seminar durchbesprechen, aber bei einer Vorlesung halte ich das für eine... Also alles, was ich geben könnte, ist eine Karikatur von diesen Gleichnissen, jetzt auch vom Höhlengleichnis. Man kann es schon wiedergeben, aber besser ist, Sie lesen es selbst und denken sich da mal hinein in diese Situation. Eine Situation wird da geschildert, in der Menschen vollkommen sicher von ihren Irrtümern überzeugt sind. Sie haben grundlegend überhaupt keinen Zugang zu wirklichem Wissen, aber jeder und jede ist vollkommen überzeugt, dass das, was sie wahrnehmen, die Wirklichkeit ist im Höhlengleichnis. Und irgendwie wird einer dem entrissen und der geht daran fast zugrunde oder vielleicht auch wirklich zugrunde, weil es ihm die anderen dann nicht glauben, aber mehr sage ich darüber nicht. Also für Platon ist es nicht verwunderlich, dass über alle Sachverhalte der Sinneswelt und auch der Wertewelt unterschiedliche Meinungen existieren, Doxa existieren. Das ist nicht wirklich verwunderlich. Denn woher sollte man eine Episteme auch haben? Nur, wenn die Philosophie oder diese Suche nach der Weisheit wirklich erfolgreich sein soll, dann muss eine Methode entwickelbar sein, durch diese Meinungen hindurch und durch die Sinneswahrnehmung, über die Sinneswahrnehmung hinweg, zu demjenigen vorzudringen, was all dem zugrunde liegt. Und dazu entwirft Platon mehrere Wege, also Methodoi. Und die beiden wichtigsten Methoden, die Platon da entwickelt hat, sind die Dialektik oder das Dialektische, kommt von dem griechischen Verb Dialegestei, das heißt zunächst nichts weiter als Zwiesprache pflegen, einen Dialog führen, das ist eine nicht damals übliche Ausdrucksweise, Dialegestei, eben diesen Prozess von Spruch und Widerspruch, Satz und Gegensatz real durchzuführen. Das ist die eine Methode, die dialogische Methode oder dialektische Methode. Und die zweite ist die Methode, die ich letztes Mal schon mit dem Terminus der Hebammenkunst von Sokrates angesprochen habe, die Platon dann nennt, die Methode der Anamnesis. Ja, also die Dialektik. Die Anamnesis. Analytische Methode. Das ist so ein, da gebe ich doch ein ganz kurzes Beispiel für eine anamnetische Methode, und zwar aus dem Dialog Menon. Dort scheint es mir am nachvollziehbarsten erläutert. Platon diskutiert mit Menon, einem Ausländer, bei dem zu Hause andere Vorstellungen über Gerechtigkeit gelten als in Athen. Das wird extra thematisiert, dass das eben abhängig ist von verschiedenen Nationalitäten oder Staatsverfassungen. Mit diesem Menon diskutiert er also über Gerechtigkeit, und da kommen sie an diesen Punkt, wo Menon dann sagt, ja, woher sollen wir wirklich eine Erkenntnis da haben? Und Sokrates zeigte Menon dann, dass man Erkenntnisse haben kann, von denen man nicht weiß, dass man sie hat. Und diese können ganz gewiss sein. Das ist zumindest, sagt Sokrates, im Bereich der Geometrie der Fall. Ich habe jetzt schon mehrfach den pythagoreischen Lehrsatz als Beispiel, denken Sie wieder an diesen, oder diese Wurzel aus 2 genannt. Und Sokrates versucht zu beweisen, dass Menschen mathematische Einsichten, Episteme haben, die nie auch nur die geringste Ausbildung in Mathematik gehabt haben. Also sagt Sokrates, bring mir einen unwissenden Sklaven, Jungen, und ich werde dir zeigen, dass der Dinge weiß, von denen er nie etwas gehört hat im Leben. Also da gibt es keinen Einfluss von der Sinneswelt und auch nicht von der Tradition, sondern da werde ich dir beweisen, dass der etwas weiß, wovon er nie wusste, dass er es weiß. Und er wird es ganz gewiss wissen. Und dann kommt diese schöne Geschichte, und auch solche Geschichten bitte ich Sie selbst in Ruhe mal zu lesen und sich auch zu fragen, hat Sokrates da wirklich nichts hineingelegt? Hat er da nur, wie die Hebamme, herausgeholfen, anamnetisch herausgeholfen, dem Wissen des Menon-Sklaven. Ganz kurz, Sokrates sagt, denk dir ein Rechteck mit gleichen Seitenlängen, also ein Quadrat, und dieses Rechteck hat die Seitenlänge 2. Ja, das kann er sich vorstellen, ein Quadrat mit 2 Fuß Seitenlänge. Wie das ausschaut. Und dann sag mir, wie lang ist die Seitenlänge jenes Quadrats? Ja, und dann sag mir, was ist die Fläche dieses Quadrats? Das kann er auch noch. 2 mal 2 ist 4. So viel weiß er. Also 4 ist der Flächeninhalt des Quadrats mit 2 Seitenlänge. Wie viel ist die Seitenlänge des Quadrats, das eine Fläche von 8 hat? Also das Quadrat sei doppelt so groß, der Fläche nach, wie groß ist die Seitenlänge. Und die erste Reaktion des jungen Sklaven ist auch doppelt. Also wird 4 sein. Aber das geht dann nicht, sie gehen das da so, sie haben das ja auch wirklich gemacht, sie haben dann Schritt für Schritt gesetzt und haben das in den Sand gezeichnet und so weiter. Also 4 mal 4 ist ja eben nicht 8, sondern 16. Also muss irgendwo sein zwischen 2 und 4, aber wo? Bei dem Quadrat. Und Sokrates braucht nicht sehr lang, Aber es gibt noch ein paar Versuche des Sklavenjungen, da irgendwelche plausiblen Dinge zu sagen, die aber dann nicht stimmen. Und dann hat das, also dann beweist er es sozusagen, dass das auf der Diagonale aufgebaute Quadrat eben die doppelte, den doppelten Flächeninhalt hat. A Quadrat plus B Quadrat ist C Quadrat. Und wenn es Dreieck, also gleichschenklig ist, dann ist das der Fall. Das ist dann einfach, nur wie lang ist das? Das kann man anders nicht mehr sagen als so. Und auch das sieht er ein. Und dann sagt Sokrates, siehst du, dein Sklave ist ein Mathematiker von Natur. Hat er immer schon gewusst. Ja, das ist großartig, aber woher weiß er es eigentlich? Zweimal zwei ist vier.
Ja, aber das heißt, man den Flächeninhalt des Quadrats der Multiplikation der Seitenlängen.
Das glaube ich, hat er ihm sogar gesagt am Anfang. Ja, das ist ein Minimalausbildung sozusagen. Ich habe den Text da drin, aber jetzt nicht hier und müsste ich nachschauen. Sie haben eine gute Ausgabe auf das Menon und überhaupt der platonischen Dialoge gibt es im Internet. Griechisch und Deutsch, sehr brauchbar. Also da kann man auch Schritt für Schritt gut nachvollziehen. Ob das, Sie sagen jetzt, ob die Multiplikation...
Ja, weil das mathematische Prozess, oder das gewisse mathematische Prozess schon umgeprägt sind.
Naja, aber der führt noch nicht zur Beantwortung der Frage, wie lang ist die Seitenlänge des Quadrats mit dem doppelten Inhalt. Da gibt es eigentlich noch einen Abgrund. Ja. Aber das kann ich jetzt nicht wirklich sagen. Ich glaube, das weiß er schon. Ich glaube, das weiß er, was ein Quadrat ist und wie man die Fläche, das hat er gewusst. Ja. Gut, woher hat jetzt der Sklave das? Und dann folgt wieder ein Mythos am Schluss. Das Wahrscheinlichste ist eben, dass die Seele so etwas weiß, die Psyche. Die Psyche etwas Unkörperliches ist. Platon entwickelt auch eine Seelenlehre, eine Psychologie, die wieder ganz eigenes, interessantes Feld wäre. Eine Psychologie und ein Teil dieser Seele, nämlich die Vernunftseele, wird von Platon angenommen, existiert schon vor unserer Existenz, also eine Präexistenz der menschlichen Seele vor der Geburt oder vor der Zeugung, bevor wir in die Existenz treten. Und da war die Seele in der Welt der Ideen. Und da hat sie eigentlich alles so wahrgenommen oder in sich aufgenommen, ist sozusagen gebildet worden, wie die Wirklichkeit tatsächlich ist. Nur dann ist sie in das Körperliche gefallen, das Grab, Soma, Sema, das Grab, der Körper ist das Grab der Seele, ist sie in das Körperliche gefallen und durch die vielen Sinneseindrücke wird das verwischt und unerkannt. Es ist eine Erkenntnisbegründung, eine Epistemebegründung, die grundsätzlich dann den Primat der Vernunftseele vor der Sinneswahrnehmung behauptet. Also eine idealistische, hat man später gesagt. Und jetzt kommt es darauf an, sich daran wieder zu erinnern. Eben Anamnen heißt erinnern. Die Anamnese ist das Sich-Erinnern. Anamnetisch, Sigmund Freud hat das ja in seiner Theorie der Psyche stark aufgegriffen, auf eine andere Weise und nicht auf die Grundstrukturen der Wirklichkeit bezogen, aber auch da ist es ein sich an etwas erinnern, was eine bedeutende Rolle spielt und was man nicht explizit weiß. Also dieses Herausfinden. Ja, und der Weg ist die Logik, die Dialektik, auch zu dieser Anamnese, logische Widersprüche aufzeigen, daraus die wahrscheinlichste Lösung oder die unwahrscheinlichen Lösungen zu analysieren und dann zu einer Episteme zu kommen. Die Lehre von der Präexistenz der menschlichen Seele oder zumindest desjenigen Teils des Menschen, der zur Logik fähig ist, soll das eben erklären. Es ist allerdings weder einfach noch ungefährlich, nach Platons Auffassung, die Wirklichkeit zu erkennen und die Wahrheit darüber zu sagen. Das hat er ja schon im Höhlengleichnis und immer wieder beschrieben. Nicht nur die Themen der bisherigen griechischen Denker hat Platon neu aufgegriffen, er hat auf die gesamte spätere okzidentale Philosophie eine derartige Wirkung ausgeübt, dass zu Beginn des 20. Jahrhunderts ein englischer Philosoph mit einem gewissen Berechtigung sagen konnte, die europäische Philosophie, er hat gesagt die Philosophie, gemeint hat er die europäische Philosophie, sei insgesamt nichts anderes als eine Reihe von, Zitat, Fußnoten zu Plato. Das ist eher ein berühmter Satz, eine Reihe von Fußnoten zu Plato. Und wenn Sie jetzt nur an diesen einen Punkt denken, den ich skizziert habe, woher eigentlich tatsächliche Erkenntnis stammt und Platons Antwort aus einer präexistenten Schau der Ideenwelt, dann ist auch eine Tabula Rasa-Theorie der menschlichen Erkenntnis eine Fußnote zu Platon in gewisser Weise. Das war nämlich mit der platonischen Philosophie sozusagen als Provokation beginnt und dann sagt, nein, wir kommen mit gar nichts auf die Welt, auch mit keinen geometrischen Lehrsätzen. Wir haben alles aus der Sinneswahrnehmung und aus deren Verallgemeinerungen gelernt. Es gibt nur postnatale Erkenntnis und sonst nichts oder nur in der menschlichen Existenz, kann auch pränatal sein, aber während eines Menschenlebens angenommene Erkenntnis, sonst nichts. Also auch das wäre noch eine Fußnote zu Platon und so gibt es tatsächlich sehr viele. Ich glaube, dass er recht hat in gewisser Weise. Er hat nur Unrecht in dem Punkt, dass das eben die gesamte Philosophie betrifft. Es betrifft die europäische Philosophie, nicht die chinesische oder die indische. Ja, der fällt mir jetzt nicht ein, sonst hätte ich ihn schon längst genannt.
Wie?
Whitehead, genau. Wen haben Sie jetzt gesagt? Ja, Whitehead. Alfred, ich spreche nicht mehr Deutsch aus. Alfred North, ne? Oder Alfred North.
Whitehead. Ein Zeitgenosse und auch.
Sie haben auch mit zusammengearbeitet von Russell, von Bertrand Russell. Ja. Nur der Russell hat sehr viel länger gelebt. Er ist ja uralt geworden, weiter nicht. Der hat sich selbst hingerichtet als Fußnote, sagen wir das. Ja. Noch Fragen? Ja? Können Sie die Frage noch einmal wiederholen, bitte?
Jetzt in dem Dialog mit Sokrates.
Ja.
Ist das jetzt wirklich Sokrates oder das, was Platon in Sokrates hineinspricht als Platon?
Also ich habe vorhin aus meinem Text vorgelesen, lassen wir dahingestellt, wer Sokrates wirklich war. Ja, Sokrates, ich habe ja einen Autor verschwiegen, der auch über Sokrates und sein Bild gibt. Das ist der Komödiendichter Aristophanes, der in seiner Komödie des Wolkenkuckucksheim den Sophisten Sokrates vorführt, als ziemlich oberflächlichen und lustigen Gesell. Bei Xenophon finden wir mehr über den Sokrates, den privaten Sokrates, der wir kennen Geschichten über Sokrates, wonach er ein ziemlich versunkener Mensch war, der stundenlang irgendwo stehen konnte und niemanden wahrgenommen hat und dann wieder von seiner Frau ziemlich malträtiert wurde, von der Xantippe. Das alles steht wenig davon bei Platon. Also der platonische Sokrates ist eben Platons Sokrates. Aber wer Sokrates hinter Platon, Xenophon und Aristophanes kennen wir nicht. Wer Sokrates wirklich war, das ist insofern eine interessante Geschichte, als Sie werden feststellen, wann immer Sie auf Sokrates stoßen und wenn Sie auf mehrere Darstellungen von Sokrates achten, er ist immer wieder ein anderer. Sokrates war in der europäischen Philosophiegeschichte so ziemlich alles, was man sein kann. Ein purer Mystiker. Sokrates war ein Mystiker in der Romantik. Sokrates war ein außerordentlich technischer, sprachphilosophisch, logisch analysierender Mensch in der Darstellung. Bei Bertrand Russell finden Sie ihn auch so. Das ist der analytische Sokrates. Es ist sogar ein Schibolet, ein Merkzeichen dafür, was jemand denkt über die Geschichte der Philosophie, wie er den Sokrates darstellt. Sokrates war derjenige, der die Macht des Gewissens entdeckt hat. Ja, er hat immer gesagt, irgendwie ist er seit seiner Jugend unfähig, etwas zu behaupten, was er nicht weiß. Es gibt da einen Dämon in ihm, ein Daimonion. Es gibt so einen Dämon in ihm und dieser Dämon, der warnt ihn immer wieder, etwas zu behaupten, was er nicht wirklich weiß oder etwas zu tun, was er nicht wirklich für richtig hält und so weiter. Aber der Dämon sagt ihm nicht, was er weiß. Der warnt ihn nur negativ herum. Und jetzt, als er vor Gericht steht, hat er wieder den Eindruck, er ist unschuldig. Eigentlich ist er derjenige, der die Stadt Athen rettet, der sie wirklich die menschliche Gesellschaft bereichert. Der Dämon warnt ihn auch nicht davor, alles in Frage zu stellen und mit den jungen Menschen ständig über Gerechtigkeit, Schönheit und so weiter zu diskutieren. Der Dämon warnt ihn davor nicht, also muss er es tun. Und somit ist er vollkommen unschuldig und dieser athenische Gerichtshof, der gilt dann auch in der Philosophiegeschichte häufig als ein sehr voreingenommenes und rückständiges und eigentlich mörderisches Tribunal. Andere wieder sagen, wie zum Beispiel Hegel, sie konnten nicht anders, die Athener. Dieser Sokrates war wirklich gefährlich. Dieser Sokrates musste zwar so sich verhalten, so denken, so argumentieren, er konnte gar nicht anders und er hat sozusagen die nächste Stufe der Geistesentwicklung der Menschheit damit dargestellt. Jetzt können Sie wieder sagen, war es Sokrates oder war es Platon? Aber dieser platonische Sokrates hat diese Funktion, sagt Hegel, diese nächste Stufe herzustellen, nämlich, dass nur das Subjekt denkt, dass es nur auf die Vernunft ankommt, ja, und nicht auf den Götterglauben und die Tradition und so weiter. Und andererseits hatte dieser athenische Staat kein anderes Prinzip als diese Tradition, Verfassung etc. Also der Sokrates musste so sein, wie er war. Die Athener mussten, das athenische Gericht musste zwingend auch so entscheiden, wie es war. Und es ist eine tragische Situation. Die christliche Darstellung, also traditionell christliche Darstellung des Sokrates, ist, dass er sozusagen die Seele des Individuums befreit hat oder so. Wer war Sokrates? Das können Sie sich immer wieder fragen. Das ist eine interessante Frage. Aber jetzt war von Ihnen. Ah ja.
Und also meiner Meinung nach, ich meine, es ist eine Kulturgeschichte, so eine mythische Heroesfigur wie Jesus, Buddha, Konfuzius und so weiter.
Die auch erfunden sind, glauben Sie?
Ich meine, sie ist auch verflochten, die
Ja, warum hat der Xenophon ihn auch erfunden?
Xenophon. Ja, der ist ein ganz anderer.
Ja. Ja. Ach so. Sie meinen, der Xenophon. So, ja. Ja, ich will mich da nicht festlegen. Ich habe ja gesagt, lese meinen Satz nur einmal vor, lassen wir dahingestellt. Es ist unwahrscheinlicher, dass Xenophon den seinen erfunden hat, als dass Platon den seinen erfunden hat. Ja, da haben Sie recht. Oder mir scheint es auch so. Ob wir recht haben, wissen wir ja nicht bei solchen Dingen, aber mir scheint es auch so. Sicher hat Platon Sokrates stilisiert. Also das ist, glaube ich, außer Zweifel. Platon ist ein Dichter und ein dichtender Denker, ganz eindeutig. Und es ist auch vieles davon einfach ästhetisch konstruiert und komponiert in seinen Schriften. Das ist ja nicht von der Hand zu weisen. Also der platonische Sokrates wird sicher überzogen sein, aber in welchen Punkten genau, das lässt sich schwer sagen. Ja.
Ja, das ist der Kollege, der mit dem Thema auch das Tatsächliche, eine Frage dazu
hat. Wer?
Gott.
Hat.
Gott. Ja, die Darstellung von Gott hat als Beispiel gesprochen, tatsächlich existiert. Meine Frage dazu, hat Gott tatsächlich
existiert? Also, wie meinen Sie, wer ist Gott? Ach so, Jesus war Gott. Dieses ist weder eine theologische noch eine religionswissenschaftliche Lehrveranstaltung. Ja. Ich habe jetzt nur Ihre Gleichsetzung Gottes mit irgendeiner der genannten Personen nicht sofort nachvollzogen. Ja. Und die sind alle Gott im Singular. Wird schwierig, nicht? Also ich schließe jetzt ab. Ich weiß, dass das eigentlich kein Überblick über die griechische Philosophie ist, bitte Sie, aber da haben Sie, glaube ich, hinreichend sonst auch Gelegenheit dazu, etwas zu hören. Ich leite über zu dem, wovon ich eben auch heute reden wollte, zu den Fortwirkungen dieser drei geschilderten Ursprünge des Philosophierens in Eurasien, in China, in Indien und der griechischen. Das sind nicht alle, die man schildern sollte oder die man wahrnehmen kann und die wichtig geworden sind, aber ich habe halt nur diese drei versucht zu umreißen und das ist eh nicht so leicht. Und beginne wieder mit China. Ja? Fortwirkung. Und ich habe mir dafür einen Schlusspunkt gesetzt, 14:30 Uhr, weil dann vielleicht zu den Prüfungen noch was zu diskutieren ist. Den werde ich wieder überschreiten, diesen Schlusspunkt, mindestens 5 Minuten, denke ich, versuche aber mich zu konzentrieren. Also wenn Sie sich jetzt das in Erinnerung rufen, diese Diskurse der chinesischen Intellektuellen während der Zeit der streitenden Reiche, was ist daraus geworden? Warum hat es Sinn oder hat es Sinn? Als Frage, auch heute noch darüber sich zu informieren. Konfuzius, die Daoisten, Modi, die Legalisten, diese, was es da gegeben hat. Ein paar habe ich Ihnen ja vorgestellt. Was ist zunächst in China daraus geworden? An diese Zeit der streitenden Reiche schließt eine lange, etwa 500 Jahre lang, ziemlich politisch stabile Zeit an, bis ca. 200 nach Christi Geburt. Zunächst die kurze Qin-Dynastie, aber dann diese 400 Jahre Han-Dynastie. Dynastie, ein Großreich, das auch dazu geführt hat, eine quasi Staatsideologie oder ein Staatsritual herauszubilden. Man hat einen Beamtenstaat damals schon in China gebildet. Und was ist da von den Diskussionen der Zeit der streitenden Reiche geblieben? Insgesamt muss man sagen, ein konfuzianistisch dominierter Synkretismus, so würde ich das sagen. Ein konfuzianistisch dominierter Synkretismus. Also Synkretismus insofern als tatsächlich taoistische, konfuzianische, legalistische Gedanken in eines gebracht werden, synkretisch, Synkretismus, aber es wird das Ganze in der Tradition des Konfuzius, des Konfuzianismus vorgebracht und erweitert. Einer der bedeutendsten Philosophen der Han-Dynastie, der frühen Han-Dynastie, also um das Jahr 150 vor Christi Geburt hat er geblüht, der entwickelt eine Kosmologie, nicht nur die Fragen der Gesellschaft und der Gerechtigkeit, sondern eine Kosmologie, eine Entsprechungslehre. Der Kosmos entspricht dem Leib, dem Körper des Menschen, ist wirklich so eine proportionale Entsprechungslehre, wie wir sie auch im Abendland finden, dort entwickelt. Und das deckt sozusagen alles ab und diese alten Traditionen als gesondert existieren so nicht weiter, sondern sie existieren weiter. Der Daoismus entwickelt eine religiöse Variante, ganz eindeutig, mit einer Art von Kirche und Ordensleben oder meditativen Techniken etc. und setzt sich auseinander, beziehungsweise lässt sich beeinflussen oder verschwimmt teilweise ab dem zweiten christlichen Jahrhundert, gegen Ende der Han-Dynastie, circa 200 herum, ist dieser Prozess anzusetzen mit dem Buddhismus. Der Buddhismus kommt aus Indien über Tibet nach China und bringt in dieser auch politischen, und die Leute migrieren und emigrieren damals in sehr großer Zahl in den Süden aufgrund der Angriffe aus dem Norden von den nördlichen Reitervölkern, was zu einer Auflösung des chinesischen Staatswesens zeitweise geführt hat, führt dort zu einer Blüte und zu einem neuen Denken. Auch das Buddhistische, auch die buddhistische Logik, die buddhistische Philosophie geht sozusagen mit dem Daoismus zusammen. Nur ein paar hartgesottene Konfuzianer leisten da Widerstand, theoretischen Widerstand allerdings nur, also die liest man selten, die sind auch wenig übersetzt. Ich hätte so einen, der da argumentiert gegen diese Vorstellungen vom Nichts und der Wiedergeburt und das kann man alles nicht halten und so weiter. Aber diese Diskurse lassen eigentlich nach und der Konfuzianismus ist schließlich nichts weiter mehr als ein Staatsritual und auch eine Art Religion. Auch Konfuzius gelangt zu quasi göttlichen Ehren. Deswegen, Gott hat viele Kandidaten, ne? Auch hier einen. Bis dann in der Sung-Dynastie, also die Tang-Dynastie, 600 bis 900 ist durchaus buddhistisch dominiert, die Diskurse. Aber in der Sung-Dynastie, 13. Jahrhundert, gibt es ein Revival des Konfuzianismus, der Neokonfuzianismus der Sung-Dynastie ist dann tatsächlich auch theoretisch und theoriegeschichtlich wieder eine sehr interessante Sache, bezieht sich auch nicht nur mehr auf die Ethik oder die Staatslehre. Und in der Weiterentwicklung dieses Neokonfuzianismus lernen die Europäer chinesische Philosophie kennen ab dem 16. Jahrhundert. Ende des 16. Jahrhunderts erscheint ein Prachtwerk, ich habe es wahrscheinlich einmal erwähnt, in Paris, Konfuzius Sinarum Philosophus genannt, so ein in Quart ist das und Latein, die Lehre des Konfuzius, des Philosophen der Chinesen, heißt der Titel. Und dieses Konfuzius-Bild oder Konfuzianismus-Bild wird vermittelt aus China von Jesuiten, von jesuitischen Missionaren, die allerdings auch sehr hohe Staatsämter, also man kann sie als Minister, einige von ihnen durchaus als Minister des damaligen Kaisers in China, bezeichnen. Keine Details möchte ich da sagen, nur das eine, was ich vielleicht auch im Zusammenhang mit China damals schon erwähnt habe, wird begeistert aufgenommen in Europa, und zwar als Vorbild in politischer Theorie. Da schwärmen viele davon. Im 17. und zu Beginn des 18. Jahrhunderts in den absolutistischen Staatswesen und Gesellschaften Europas, das heißt vor allem in Frankreich und in Deutschland, schwärmen viele davon, zum Beispiel Voltaire, zum Beispiel Montesquieu und zum Beispiel Leibniz. Gottfried Wilhelm Leibniz schreibt 1699 die Novissima Sinica, neueste Nachrichten über China, und da entwirft er ein Bild, was das Bild der Zeit war, Ende des 17. und auch noch im beginnenden 18. Jahrhundert, ein Staatswesen, das stabil ist seit 2000 Jahren, ein Staatswesen, das offenbar höchste innovativ war in früherer Zeit und jetzt sein Gleichgewicht gefunden hat, und vor allem ist es ein Staatswesen, das stellt Voltaire so sehr heraus, ist es ein Staatswesen, in dem nicht das Abstammungsrecht oder das Abstammungsprivileg gilt, sondern das Bildungsrecht, das Bildungsprivileg, nicht die Geburt, sondern die Bildung machen den Mandarin, und auf keinem anderen Basis als auf der Bildung beruht das Ganze, und das sollte man in Frankreich auch machen und so weiter. Also in der Frühaufklärung spielt dieses positive China-Bild eine sehr große Rolle. Leibniz, würde ich sagen, versteigt sich geradezu zu der Formulierung in Novissima Sinica. Eigentlich hat die Vorsehung an den beiden, das ist jetzt Leibniz in meinen Worten, eigentlich hat die Vorsehung an den beiden entgegengesetzten Enden des großen Erdteils Eurasien zwei Ideale verwirklichen lassen durch die Menschen, nämlich am östlichen Ende einen gerechten Staat und am westlichen Ende die Blüte der Metaphysik und der Naturwissenschaft. Also wir sind, die Europäer sind weltführend oder mindestens Eurasien führend, aber das ist ja die Welt für Leibniz natürlich, sind weltführend in Metaphysik und in den Wissenschaften, und die Chinesen sind es in der praktischen Philosophie, in der Ethik. Daher, sagt Leibniz wiederum, sollten wir einander Missionare schicken. Wir ihnen Mathematiker, das geschieht eh, der Kaiser derzeit, zur Zeit von Leibniz, studiert Mathematik, europäische, das war Kangxi, der junge Kaiser damals, und sie sollten uns politische Theoretiker und Moralexperten schicken. Ja, das wäre dann sozusagen die komplementäre Aufklärung von beiden Seiten her. Das ist noch einflussreich, so eine Sicht, bis in die 20er, 30er Jahre des 18. Jahrhunderts. Also Mitte 1720er Jahre hält Christian Wolff seine Antrittsvorlesung in Jena, glaube ich, war das, kann mich irren. Ich irre mich manchmal mit solchen Dingen. Letzthin habe ich gesagt, Schizophrenie und Epilepsie war gemeint, zum Beispiel. Aber ich glaube, es war in Jena, wo Christian Wolff seine Antrittsvorlesung gehalten hat und dort noch sagt, in moralischen, ethischen Fragen sind die Chinesen allen anderen Völkern überlegen, und das einzige Problem dabei ist, dass sie das ohne die christliche Religion geschafft haben. Also sie sind sogar der christlichen Religion mithin der Offenbarung überlegen. Irgendwie ist das erklärungsbedürftig. Man hatte damals auch Erklärungen dafür, aber das lasse ich jetzt beiseite. Es ändert sich dieses Bild schlagartig und grundlegend zu Ende des 18. Jahrhunderts. China wird im 19. Jahrhundert überhaupt nicht mehr wahrgenommen in der Philosophie. Es ist da keine Hochschätzung wahrnehmbar. Im 20. und umgekehrt sehr wohl, im 19. Jahrhundert nimmt China, also eigentlich erst nach Japan, aber doch auch schon, das europäische Denken wahr, und dieser Prozess dauert ja immer noch an. Und im 20. gibt es bemerkenswerte Renaissancen aus verschiedenen Gründen der chinesischen Philosophie. Ich würde aber sagen, wenn man das ganz abgekürzt darstellt, nicht die Begeisterung am Tao Te Ching nach dem Ersten Weltkrieg oder an einer ganz anderen Weisheit der Chinesen ist letztlich, glaube ich, der Grund, warum wir uns damit auch befassen sollten, sondern weil diese chinesische Philosophie einen großen Teil der Menschen der Gegenwart und offensichtlich auch der Zukunft sehr deutlich prägt und leiten wird, und weil es auch interessante Ansätze für die Gegenwartsphilosophie gibt. So viel zu China. Jetzt komme ich in Zeitnot zu Indien, ein ähnlicher Durchgang, dann kommt noch Griechenland und die Welt. Also ich mache es bei Indien, versuche ich jetzt doch ganz kurz zu machen. Nach der Zeit der Upanishaden, wo ich aufgehört habe mit der Darstellung, also etwa so 200, 300 vor, wo dann die Epen erschienen sind, gewinnt der Buddhismus an Bedeutung in zwei Schulen, Theravada und Hinayana, die sich stark auch untereinander kontrastieren. Aber, also für die Philosophiegeschichte wichtig, ist eine skeptische Phase eigentlich, die in Auseinandersetzung zwischen Buddhismus hauptsächlich und dem Hinduismus stattfindet und in die ersten christlichen Jahrhunderte zu datieren ist. Einer der großen Idealisten der Weltgeschichte der Philosophie ist Nagarjuna. Der tritt da auf. Den habe ich, glaube ich, nie erwähnt. Oder? Weil er ja viel später ist, als mein Thema war. Nagarjuna. Und im Hinduismus wiederum gibt es auch eine philosophische Weiterentwicklung. Ich möchte daraus nur einen nennen, den, also das ist buddhistisch. Einen nehmen den Shankara. Etliche Jahrhunderte später, um 800 herum, Shankara eine wirklich systematische Weiterentwicklung und Systematisierung der Hindu-Philosophie. Auch die Jainas spielen eine große Rolle. Die Moderne, also die Begegnung mit der neuzeitlichen Philosophie Europas, ist in Indien etwas früher aus kolonialgeschichtlichen Gründen als in China. Es ist bereits im 18. Jahrhundert anzusetzen. Da gibt es Modernisierungsdiskurse in Indien ab dem Beginn des 19. Jahrhunderts. Und doch ist auch die eigene Tradition ungebrochen bis heute wirksam. Wann ist die indische Philosophie und wie eigentlich in Europa bekannt geworden? Mit den Sanskrit-Studien, also man kann es grob datieren um 1800, teilweise etwas früher, aber das erste wirklich auch so intendierte Buch in deutscher Sprache stammt aus 1800, da muss ich jetzt wieder nicht ganz festlegen, 8 oder 9, im ersten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts jedenfalls, von Friedrich von Schlegel, die Philosophie der Indier. Ein teilweise fantasierendes Werk, der Romantiker Schlegel hat da seine Heimat gefunden, sozusagen in den Upanishaden, aber er ist nicht allein, also Schopenhauer, das ist etwa ein Zeitgenosse auch von Schlegel, Da spielt die indische Philosophie eine Rolle, obwohl man noch nicht allzu viel Übersetzungen hat und kennt. Dann ist die Geschichte sehr, ja, da könnte ich jetzt wieder nicht kurz darstellen, die fällt teilweise mit der Ideologiegeschichte der Indologie zusammen und die ist nicht immer unschuldig gewesen. Also um dieses enigmatische Diktum etwas aufzuklären, die indische Philosophie galt auch als arische Philosophie, und zwar als arisch nicht in dem Sinn, in dem ich damals das Wort verwendet habe, arisch nicht in dem Sinn einer bloßen Sprachfamilie bezeichnend, sondern arisch im Sinn einer Rassentheorie, also als eine überlegene und uns anverwandte, den Germanen anverwandte. Es ist auch ungerecht, was ich jetzt gesagt habe, es ist nicht das Ganze, aber ich... Warum soll man sich damit beschäftigen, mit der indischen Philosophie? Es gibt natürlich eine starke Wirkung im 20. Jahr, aber nicht viel vor 1900. Also vor 1900, Vedanta kommt und auch der Buddhismus nach Westen kommt erst Ende des 19. und dann im 20. Jahrhundert überhaupt zum Tragen. Nach Osten war die Wirkung sehr, sehr viel früher, in die westlichen Gesellschaften nicht. Auch nicht zum Beispiel in die osmanische. Es gibt zwar Wirkung, aber sehr indirekt, und nach Europa. Warum soll man sich damit beschäftigen? Naja, es kann verschiedene Gründe geben, sich nach Indien zu wenden, aber zum Beispiel glaube ich, dass jemand, der sich mit der Geschichte des logischen Denkens der Menschheit befasst, überhaupt nicht umhin kann, auch Indien sich anzusehen. In Indien gibt es andere Geistesentwicklungen, andere Begriffsentwicklungen als in China und in Griechenland. Zum Beispiel die Modallogik hat eine frühere Geschichte in Indien als sonst wo auf der Welt. In der Mathematikgeschichte wurde in Indien so etwas gedacht wie eine Ziffer, die eine Nichtzahl bezeichnet, mit der man rechnen kann. Wir haben uns daran gewöhnt, die Null zu verwenden. Eine Ziffer, die nichts bezeichnet, und man kann damit rechnen, mit diesem Nichts, was die bezeichnet. Also man kann sich sogar die Frage stellen, was ist die Quadratwurzel von Null? Also es ist keine grammatisch richtige Frage. Ne? Vielleicht nicht wirklich beantwortbar, aber so etwas war ein Schock, und es ist vielleicht durchaus, oder nicht vielleicht, sondern sehr wahrscheinlich, es ist sehr wahrscheinlich, durchaus hat seinen Grund, warum die Inder auf so eine Idee gekommen sind und nicht die Araber und nicht die Christen und nicht die Chinesen, mit Reflexionen über das Shunyata des Nagarjuna. Damals kannte man die Null bereits, die Leere oder das Nirvana und so weiter. Gut. Die Griechen. Im Römischen Reich, vor allem im Oströmischen Reich, nachdem es auch im Weströmischen Reich Übersetzungen der griechischen Philosophie gab, aber im Oströmischen Reich wirkt das alte philosophische Denken weiter, wird aber überlagert, und eigentlich wird es dann sekundär betrachtet, von den Religionsdiskursen, der ab dem 3. Jahrhundert vor allem des christlichen Religionsdiskursen. Und das ging nicht so schwer eigentlich, denn die letzte Phase der griechischen Philosophie des Hellenismus ist Skepsis. Also der Skeptizismus, den ich nicht dargestellt habe, als eine letzte Phase, das ist auch sonst nicht unbekannt, das gibt es auch bei den Konfuzianern, eine letzte Phase der Skepsis, Wang Chong heißt der entsprechende Pyrrhon der Griechen in China, eine Skepsis und ein Synkretismus. Ich habe mir gedacht, das kann ich Ihnen am besten vielleicht mit einem Beispiel eines einzelnen Menschen verdeutlichen, der uns seinen Lebensbericht hinterlassen hat. Aus dem 2. christlichen Jahrhundert stammt er, sein Römer. Und heißt Justinus, ist sonst nicht so bedeutsam in der Philosophiegeschichte. Er wird auch Justin der Märtyrer genannt, weil er hingerichtet worden ist und Marc Aurel hingerichtet wurde. Also dieser Justinus im zweiten christlichen Jahrhundert hat uns eine Autobiografie hinterlassen, und zwar eine intellektuelle. Und die kann sozusagen diesen Status der Philosophie, ich habe auch an Aurelius Augustinus gedacht, aber der Justin ist einfacher, sozusagen, und auch früher, darum ist er mir jetzt besser erschienen. Eine Autobiografie, eine intellektuelle Autobiografie von jemandem, der auf der Suche nach Orientierung ist. Dieser Justin ist als junger Mann auf der Suche nach Orientierung, und er beginnt bei seinem Rhetoriklehrer. Er ist juristische Ausbildung, Rhetorikunterricht, römischer Bürger oder Adeliger. Und jetzt fragt er den, was eigentlich, das ist ein Aristoteliker, sein Rhetoriklehrer ist ein Aristoteliker, ein sogenannter Peripathetiker, nannte man das damals, wenn sie immer herumgegangen sind. Und jetzt fragt er den über alle Dinge der Welt, also wie sie geschaffen ist, etc. Und er sagt ihm, dass, wie das in der aristotelischen Schule gedacht wird, das befriedigt ihn nicht alles und beantwortet nicht alle seine Fragen, und er wechselt den Lehrer und geht zu einem Platoniker. Schließlich war ja Platon der Lehrer des Aristoteles. Der sagt, na, zunächst einmal musst du Geometrie studieren. Also die Geometrie ist unerlässlich, die Mathematik ist unerlässlich. Das gibt er dann sehr schnell auf, sagt er, wenn er also jetzt Mathematik studieren muss, dann gehen zu viele Jahre vorbei, und in denen weiß er immer nicht, was eigentlich gut und wahr und richtig ist. Er will aber jetzt leben und wissen, wie er zu leben hat. Und den Platoniker, der spielt eine relativ kleine Rolle. Dann nimmt er einen Stoiker zum Lehrer, also er wechselt wirklich seine Lehrer, nicht? Wechselt sozusagen, gut. Und der verlangt ihm zu viel Honorar, und den kann er sich dann wieder nicht leisten, und dann begegnet ihm ein Jude. Und der erzählt ihm von Moses und alles das, was er nicht weiß über die Geschichte des auserwählten Volkes. Und da hat er zunächst den Eindruck, da ist er jetzt angekommen und zu Hause. Also er geht eigentlich, fängt mit den Philosophen quasi an, ja, ist überall enttäuscht und wird zum Juden, aber nicht ganz. Er sieht dann, es gibt in der jüdischen Gemeinde damals zu seiner Zeit um das Jahr 150 herum in Rom solche, die sich selbst Christen nennen. Und die sind es dann eigentlich. Also Justin gilt als einer der ersten christlichen Apologetiker in der Geschichte. Ich habe den jetzt nur genommen, um sozusagen um den Punkt zu skizzieren, wirklich nur ein Hinweis, dass die Diskurse in der westlichen Welt, im Römischen Reich, mindestens im Weströmischen Reich, nicht in einer Weiterführung dieser griechischen Philosophie vorrangig geschehen, sondern eine verstärkte Rolle die Religion und die Theologie spielen. Ganz anders die arabische Rezeption. Die arabische Rezeption der griechischen Philosophie beginnt mit der arabischen Expansion, eindeutig, sehr schnell und sehr aggressiv. Die gehen so weit, dass sie Expeditionen schicken nach Konstantinopel, die Kalifen von Bagdad, meine ich, sie schicken dorthin Expeditionen, und zwar manchmal auch ein bisschen bewaffnete Leute, um Bücher zu stehlen. Wenn sie es nicht freiwillig verkaufen, die Byzantiner, diese Schriften, diese alten von den Griechen. Also zunächst einmal haben sie die Bibliothek von Alexandrien verbrannt, die arabische Armee. Da war aber ohne dies schon nicht mehr sehr viel, weil die hatte schon zweimal gebrannt. Also da war nicht mehr sehr viel von den alten Dingen. Die meisten Bibliotheken sind ja damals verbrannt. Aber dann, als die Kalifen in Bagdad sich konsolidieren und dieses Riesenreich verwalten, da, in dem so viele Religionen, Völker etc. wohnen, da ist ihnen zum Beispiel, ich gebe nur das eine Beispiel, auf einmal wichtig, ob es eine Theorie gibt darüber, wie man Texte richtig interpretiert. Ja? Und jetzt gab es eine Schrift eines gewissen Aristoteles, auf Griechisch heißt die Schrift Perihermeneias, auf Lateinisch De Interpretatione, also über die richtige Auslegung. Ja? Und das war die erste, die sie dann übersetzt haben ins Arabische in Bagdad, wo es ein Haus des Wissens gibt, in dem eine Übersetzerschule für 200 Jahre existiert hat, die praktisch alle philosophischen Hauptwerke der griechischen Antike ins Arabische übersetzt haben. Also da geht es von Athen bzw. Alexandrien nach Osten der Weg, und dem schließen sich Diskurse an, von Avicenna, Ibn Sina, bis dann in die westliche Welt, der westliche arabische Welt, wo es zu einer Aufklärung kommt im 12. Jahrhundert. Und in Andalusien. Du hast zwar auch einen lateinischen Namen, aber bekannter ist er doch unter dem arabischen, der Ibn Tufayl und dann vor allem Averroes, sein Schüler. Der heißt Ibn Rushd. Im 12. Jahrhundert eine Aufklärung innerhalb der islamischen Welt, die auf die europäische Aufklärung dann sehr stark gewirkt hat. In der lateinischen Welt des Mittelalters ist die griechische Philosophie zunächst eine unter vielen. Und zunächst heißt eigentlich bis um 1500. Und das gilt auch für solche Autoren wie Thomas von Aquin, der ein bedeutender Aristoteliker ist und der einige Schriften des Aristoteles sehr gut kennt. Das Gesamtbild der griechischen Philosophie ist noch zur Zeit des Buchdruckes so, also deswegen sage ich um 1500, noch zur Zeit des Buchdruckes so, dass da ganz fantastische Textausgaben zusammengestellt sind, man wirklich nicht unterscheidet zwischen einer neuplatonischen Eneade des Plotin und einer Schrift des Aristoteles. Beides wird dem Aristoteles zugeschrieben. Ich habe ein Buch, einmal, das ist auch das einzige Beispiel, so ähnlich wie Justinus, einziges Beispiel dafür um 1500, der de facto 1475 war das zum ersten Mal gedruckt, dieses Buch, also eines der ganz frühen gedruckten Bücher, Dicta Philosophorum, die Aussagen, die Sprüche der Philosophen, davon gibt es ein paar Exemplare noch in einigen Bibliotheken. Und da kann man Dinge lesen, die ganz unwahrscheinlich sind und die niemand mehr glaubt, längst nicht. Also was zum Beispiel 30 Seiten sind da drin, Aussprüche und das, was Sokrates geschrieben hat, was Sokrates über die Frauen geschrieben hat. Also das ist sehr eingängig zu lesen. Das sind ziemlich gewagte Dinge, was Sokrates angeblich über die Frau, ich meine abfällige Dinge. Man versteht schon, warum ein Verbot war, dass Frauen nicht an Universitäten studieren durften, wie gefährlich die früher waren. Also Sokrates, für Sokrates ist das, die Frau als solche ist sozusagen die, also in dieser Darstellung, bei dem Dicta Philosophorum, das Ende der Vernunft schon zu deren Beginn sozusagen. Also wie soll ich mich kurz fassen? Eine andere Welt. Ich will damit nur sagen, ein fragmentarisches und fantastisches Bild der Antike. Und warum spielt dann in der Neuzeit die griechische Philosophie wieder so eine große Rolle bis heute? Weil die gleichen Fragestellungen, zunächst weil in der Auseinandersetzung mit der griechischen Antike überhaupt, nicht nur mit der Philosophie, die erste neuzeitliche methodische Wissenschaft sich herausgebildet hat, noch vor der Physik. Das ist die Philologie, die ganz genaue Methoden entwickelt hat, die Philologie der Neuzeit, der frühen Neuzeit, und es damit Texte gab, die plötzlich sehr viel im in dem insgesamt aufklärerischen Drive der Neuzeit von Relevanz waren. Wo sind wir jetzt, wenn wir diese drei nur anschauen? Es ist schwer deutlich zu sehen, wie diese Traditionen einander beeinflussen. In den vergangenen zwei Jahrhunderten, kann man sagen, hat die europäische Philosophie einen wesentlich stärkeren Einfluss auf die nicht-europäischen ausgeübt, aber nicht immer aufgrund argumentativer Gründe. Also einen wesentlich stärkeren als umgekehrt. Es ist auch das gegenseitige Beeinflussen etwa der chinesischen und der indischen Philosophie, also der nicht-europäischen heute, fragmentarisch. Sie sind nicht vorhanden, aber es ist fragmentarisch. Dennoch glaube ich, dass das auf längere Sicht eigentlich eine stärkere Interaktion zwischen solchen Denktraditionen nicht nur möglich, sondern sogar sehr sinnvoll ist. Und damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit.